Jetzt haben wir die Zeit für die Bibelarbeit und ich hoffe, freue mich darauf, dass in der Bibellese zu Hause uns auch Gedanken kommen, die hier dann miteinander geteilt werden. Wir sind im Matthäusevangelium, Kapitel 8, und ich wurde daran erinnert, dass wir von der vorletzten Bibelstunde noch eine Hausaufgabe haben. Und diese Hausaufgabe, das ging um Vers 4, dass Jesus dem einen Menschen verboten hat, darüber zu erzählen, von seiner Heilung. Und jetzt stand die Frage, warum tut Jesus das? Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Warum verbietet Jesus das etliche Mal, dass Menschen das weitererzählen, was sie erlebt haben mit ihm, Heilung oder eine andere Begegnung? Das andere Mal sagt er denen aber, sie sollen das tun. Hat das für heute irgendeine Bedeutung? Können wir das heute irgendwie anwenden? Oder ist das nur für die Situation da gedacht, dass nicht immer das erzählt wird? Das stand so die Frage im Raum und so. Ich hatte letztes Mal, bin ich darauf nicht eingegangen. Jetzt bitte, wenn jemand einen Gedanken dazu hat. Es geht um Kapitel 8, Vers 4. Ja, ich will nicht zu stark herausfordern, aber doch, wenn es nur darum geht, dass man sich überwindet, dann warten wir noch.
Ich habe mir da jetzt nicht groß Gedanken zugemacht vorher, aber ich habe mir jetzt eben unten, was bei mir in der Bibel steht, als Erklärung dafür. Und zwar ist es so, wie es hier steht, dass dieses Kundtun manchmal Jesu Wirken in der Stadt oder in dem Ort, wo er gerade war, behinderte. Wie in Markus 1, 45, steht, er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Und gerade weil vorher auch was steht mit, dass eine große Volksmenge ihm nachfolgte, gehe ich mal davon aus, dass das hier der Grund gewesen sein könnte.
Also diese Stelle erklärt sich aus Markus 1, 45. Da wird die gleiche Begebenheit beschrieben. Dass Markus fügt da noch mehr hinzu. Und sagt genau, was Thomas gelesen hat. Dass durch dieses, dass er ungehorsam war und das erzählt hatte, war der Auflauf so groß, dass Jesus da nicht weiter in der Stadt bleiben konnte und musste außerhalb bleiben. Wir denken daran einfach auch an die, deswegen ist es, glaube ich, grundsätzlich hilfreich, Dinge gar nicht versuchen zu erklären, wenn die Bibel die nicht erklärt. Es ist nur selten hilfreich. Wenn die nicht erklärt werden, dann ist es auch besser, wir versuchen die nicht zu erklären. Wenn die aber eine Antwort geben, so wie hier ist es eine Antwort, gibt es eine Antwort darauf, ist es auch gut und hilfreich. Weil Jesus sein Dienst war ja aufgeteilt auf eine ganz bestimmte Zeit. Und es gab ja auch früher Momente, in denen die Menschen ihm vorauseilten und ihn zum König machen wollten, und dann musste er sich auch zurückziehen, wenn die Anerkennung zu groß war. Oder man wollte ihn vorher töten, hat er sich auch zurückbegeben und wich der Menge. Also Jesus hat das schon auf diese 3 Jahre seines Dienstes, auf dem genauen Tag, auf den genauen Moment auch so sein Leben hingeführt und diese Zwischenfälle, die sind da so und die haben, glaube ich, so wie Thomas sagte, dass es oft auch eine Behinderung war, wenn Menschen damit eingreiften und das nicht taten. Deswegen eine Erklärung dafür zu geben, dass Jesus die menschliche Natur kennt und wenn er ihm was verbietet, dann macht er das unbedingt, die gibt's auch. Aber das können wir, glaube ich, verwerfen. Das ist Fantasie. Das ist hier so nicht gemeint, dass Jesus die menschliche Natur hier braucht, als ob er eigentlich will, er, dass es verbreitet wird. Aber wenn er es verbietet, dann tun die das umso mehr, weil der Mensch immer das andere macht, das, was er muss. Und so diese Erklärung dafür zu geben, glaube ich, müssen wir nicht machen. Dass es hier eine Behinderung gegeben hat, das sagt Markus uns sehr deutlich. Und dass jemand sagte auch, auch das Evangelium der ersten Stunde sollte nicht von Menschen verdreht werden. Das kann ich noch verstehen. Das kam aus seinem Munde. Und als es Zeit war, dann hat er seine Jünger gesandt, das zu verkündigen. Und dann kamen die zurück. Aber das war nicht die ganze Zeit so. Und nicht jeder sollte das machen. Es war schon eine Verkündigung von dem Menschensohn, von dem Gottessohn. Und so ist das in der Hinsicht, glaube ich, nicht direkt übertragbar auf unsere Zeit. Wir haben den Auftrag und das Gebot, dieses Evangelium zu verkündigen in der ganzen Welt. Und so dieses etliche Mal nicht. Das sind dann ganz andere Situationen. Ich glaube, die sind hier nicht übertragbar, dass wir sagen, das wenden wir dann auch so an, dass es etliche Mal besser ist, nicht zu sagen. Das hat aber mit dieser Stelle nichts zu tun. So würde ich das stehen lassen. Ja, wir lesen uns heute Vers 18 und weiter bis 22. Es geht jetzt heute um die Nachfolge. Und es sind ja so zwei Berichte, die mitten in die Wundertaten geschehen. Denn die Kapitel weiter sind ja auch in diesem Kapitel auch das Wunder von der Stillung des Sturms. Aber heute haben wir hier eine Situation, da geht es direkt um die Nachfolge. Wir lesen uns das gemeinsam. Björn, wenn du das anmachst, ja. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir den ersten Vers nehmen, Vers 18. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Was bedeutet das? Es schließt sich wahrscheinlich wieder an diese Geschichte, die wir schon hatten, dass es auch zu große Volksbewegungen gab, zu große Massenzuläufe. Und dass Jesus das gar nicht so immer nutzt und sagt, jetzt ist die günstigste Stunde, jetzt kann ich die meisten Menschen erreichen. Jetzt sind sie wirklich da und er zieht sich zurück. Er sagt, jetzt fahren wir hier weg. Das ist auch wieder, glaube ich, nicht unbedingt auf uns zu übertragen, vielleicht im gewissen Sinne, aber der Menschensohn, der seine Zeit und seinen Auftrag hier hat vom Vater im Himmel und der sagen kann und das auch so bezeugt und tut und sagt, ich tue nichts, was mein Vater mir nicht sagt. Und das war hier so wichtig, es war nötig, es war richtig, dass diese Volksmenge hier stehen bleiben müsste. Denn die Anerkennung von den Menschen hat ja Jesus mehrere Male unterbrochen, abgebrochen. So Johannes 6, 15, dann in Jesus erkannte, dass sie kommen und ihm ergreifen wollten, und um ihm zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Dieses Zurückziehen von der Menge ist schon sehr bewusst von dem Herrn in der Erkennung der Stunde. Was uns das als Menschen sagen kann, glaube ich, dass wir doch auch das nicht zu dolle genießen sollen, wenn Menschen uns Anerkennung schenken. Dass man da vorsichtig sein soll, dass man sich darauf nichts aufbaut. Das ist immer nur menschliche Anerkennung. Daran kann man verfallen, daran kann man süchtig werden, da kann man abhängig werden von. Und das ist hier natürlich für uns, glaube ich, eine sehr klare Anwendung auch. Wenn wir das auch immer nur teilweise vergleichen können. Von Apostel Paulus haben wir auch so einen Moment im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde in dem Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Eine Glaubenserfahrung von Paulus, dass er sagt, die Sorge um meinen Mitarbeiter ist hier größer gewesen als die Menge der Menschen, die da war, und die offene Tür. Können wir das immer direkt übertragen? Ich glaube nicht, aber etliche Mal vielleicht schon, dass man diese Freiheit hat und Offenheit hat, in dem Herrn zu sagen, jetzt ist mein Geist in mir unruhig, dann ist es richtig, dass ich jetzt das mache, dass ich meinen Mitarbeiter aufsuche und nicht diese offene Tür hier nutze. Es ist eine lebendige Beziehung zwischen dem Gotteskind und dem Herrn Jesus. Deswegen ist es immer sehr hilfreich, die Prinzipien der Bibel, des Wortes Gottes, die Erfahrungen der Apostel mit hineinzunehmen in seine Erfahrungen. Aber wir sehen, es ist auch da, gibt es Momente, wo eine offene Tür so in dem Sinne nicht genutzt wurde, sondern etwas wichtiger war. Hier zieht Jesus sich zurück, weil wahrscheinlich, es wird hier nicht erklärt, aber im Zusammenhang seine anderen Rückzüge können wir, glaube ich, schon sagen, dass Jesus seinen Rückzug hier mit dem ungünstigen Auflauf der Menschen verbindet. Dass man nicht weiß, er sagt es einfach nicht weiter, was da war, aber so wie bei Johannes, im Moment, dann wollen sie ihm küren zum König oder noch irgendwas, und die Zeit war aber nicht da. Er sollte diesen Weg nicht so gehen. Wir wollen beten, dass wir von Menschen frei bleiben. Jemand sagte, Menschenfurcht und Gottesfurcht. Das wird uns dann zum Verhängnis, wenn wir von Menschen abhängig werden, auch in der Anerkennung, im Lob und in dem Zulauf. So kann das auch in diesem Abend für uns ein Gebetsanliegen sein, dass wir hier eine Freiheit in dem Herrn haben. ohne dass wir eine Gleichgültigkeit Menschen gegenüber entwickeln, dass es aber eine Freiheit ist von der Anerkennungssucht. Meister, ich will dir folgen. Ja, und wenn wir den Text wieder zurücknehmen, ja. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ich würde mal fragen, wie wirkt diese Bitte, diese Aussage dieses Menschen auf uns? Ist die angemessen? Ist das ein überheblicher Angeber? Ist das ein ehrlicher Sucher? Was fühlen wir bei dieser Anfrage? Meinst du, Hannah, das ist vorlaut? In welchem Sinne? Ja. Ja, okay. Also eine vorlaute Aussage bei jemand anderem? Euphorie, der ist zu begeistert. Ein bisschen wie Petrus. Was ist der Unterschied zu Petrus? Das war kein Schriftgelehrter, aber in der Aussage, was sagte Petrus? So, und deswegen glaube ich, sollten wir hier sogar noch diesen Menschen, in seine Aussage zumindest, war er vorsichtiger wie Petrus. Petrus sagte, ich werde. Er sagt, ich will. Und dieses Ich will ist ein sehr, eigentlich eine gottesfürchtige Haltung. Vielleicht auch, weil er Schriftgelehrter ist, weil er das weiß, dass ein Mensch das Werde eigentlich nicht sagen darf. Weil er nur Mensch ist und er weiß nie, was er wird und was er tun wird. Aber Ich will ist vielleicht auch nur eine angelernte Weisheit von ihm. Weil von dem, was Jesus hier antwortet, ist schon das, was Gregor sagt. Er bremst ihn hier, er hält ihn hier auf, er gibt ihm nochmal eine Bedenkzeit, er gibt ihm nochmal etwas, ja, eine ganz deutliche Klarheit, was das bedeutet. Übrigens, wer kann sich noch erinnern, wie ein Trautext lautet? Was versprechen Eheleute sich? Ich will. Warum sagen wir das so? Warum fordern wir Menschen nicht auf, mehr zu versprechen? Genau, weil das gerade dem Gottesbild nicht passt. Dieses Ich will ist schon richtig. Das ist angemessen an Menschsein, der von dem die Schrift sagt, ihr seid doch nur Dampf, ihr wisst doch gar nicht, was morgen ist. Deswegen von seinem Wortlaut her, finde ich, hat er das schon sehr richtig gesagt. Von seinem Herzen scheint es so, dass Jesus doch da es nötig sieht, vielleicht auch nicht nur für ihn, vielleicht auch für uns, für die Nachwelt, für das Evangelium, so wie das heute gepredigt wird, dass wir das hören, was es bedeutet, was es für Herausforderungen gibt. Hier ist das erste Mal, dass Jesus sich diesen Namen gibt, der Menschensohn, Sohn des Menschen. Und das ist der häufigste Name, mit dem Jesus sich selber nennt. In allen Evangelien zusammen ist es 83 Mal, nennt Jesus sich so, Menschensohn. Was ja auch etwas sagt von der ganzen Größe, aber auch Erniedrigung, Herrlichkeit und Kreuzesweg. Es ist ein messianischer Titel aus dem Daniel-Buch. Da wird der Messias so genannt, Menschensohn, bei Daniel. Und so kommt ja das da auch zusammen dadurch, dass er Mensch geworden ist, und das ist ja auch der Stein des Anstoßes für das jüdische Volk bis auf den heutigen Tag. Ist das immer noch der Moment, und sie haben ja sich geschworen, diesen Namen Jesus findet man nicht in rabbinischen Schriften. Das lassen die aus. Da steht nur er. Das wird nicht erwähnt. Jesus nennt sich hier Menschensohn. Das ist Erniedrigung, aber auch Herrlichkeit. So wird er auch bezeichnet, als Stephanus ihn in der Herrlichkeit sieht, dann sieht er den Menschensohn zur rechten Gott. Deswegen ist das nicht nur ein Titel der Niedrigkeit, es ist auch ein Titel der Herrlichkeit. Der verbindet das einfach, diese ganze Tragweite, das Wunder, und so nennt ja die Bibel das auch, das Geheimnis der Gottseligkeit. Und das bleibt doch für uns unerklärlich, aber doch so viel Gnade und Kraft in sich. Jesus sagt zu diesem Menschen, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. So jemand mal gesagt hatte, Jesus ist in einem fremden Stall geboren und in einem fremden Grab begraben. Er hatte hier nichts. Obwohl alles ihm gehört. Erinnern wir uns noch an Momente, in denen Jesus Menschen so diese Euphorie zurückgehalten hat, wenn sie was bezeugten. Jetzt nicht aus dem Matthäus-Evangelium allein, sondern überhaupt in den Evangelien. Ja, wo er die Jünger ausgesandt hat. Ja, sie waren begeistert, dass ihnen böse Geister untertan sind und sie Wunder vollbringen. Und da hat er diese Euphorie gedämpft und gesagt, das ist nicht der Grund, über den ihr euch freuen sollt, sondern dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ja, so diese Aufforderung, sein Kreuz auf sich zu nehmen, ist ja auch in dem Thema der Nachfolge. Es wird in Kapitel 10 kommen. Dann wer seine Familienmitglieder mehr liebt wie mich, der ist meiner nicht würdig, sind sehr deutliche Worte, sind Worte, die so ja eigentlich nicht, sonst nicht verwendet werden und keiner verlangt sowas, außer Jesus. Der sagt das so. Er sagte auch zu dem reichen Jüngling, er sollte alles verkaufen und dann ihm nachfolgen. Also dieses nicht jede Begeisterung sofort mit offenen Armen aufzunehmen, das hat Jesus während seinen dreijährigen Dienst schon deutlich angewandt. Die Frage ist natürlich auch wieder für uns, was bedeutet das für uns? Wie verhält sich das in unserem Einladen im Evangelium? Wann würden wir sowas anwenden? Ein Mensch, der sagen würde, ich will Jesus nachfolgen, sagen, warte. Dem zurückhalten. Erstmal alles vorlegen. Sicher haben wir das hier auch, glaube ich, wieder mit dem Sohn Gottes zu tun, der die Menschenherzen kennt, der das ganz genau weiß, was er zu diesem Mensch jetzt sagen soll. Das wissen wir nicht immer. Wir haben eine Einladung zum Evangelium, wir haben eine Einladung, das Evangelium weiterzugeben, und wir sollen auch nicht Hindernisse bauen. Ist ja auch ein deutliches Wort des Herrn, dass er die Schriftgelehrte einmal als eine Wehe aussprach. Das ist so wie bedauerlich seid ihr. Ihr geht selbst nicht in das Reich Gottes ein. Ihr habt die Erkenntnis zurückgehalten. Ihr habt die Erkenntnis nicht mehr zugänglich gemacht. Ihr geht selber nicht rein und alle, die da reingehen wollen, die hindert ihr. Deswegen Hindernisse aufzubauen, ist nicht, was wir sagen, das muss man. Das lernen wir nie im Evangelium. Dass Jesus das hier tut und dass es auch mal in der Seelsorge angewandt wird, das ist eine andere Situation. In der Einladung zum Evangelium wird das aber nicht von den Aposteln nirgendwo praktiziert. Wenn Petrus die Bußbotschaft spricht am ersten Pfingsttag, dann hält er die nicht alle zurück und sagt, wartet noch und ihr wisst gar nicht, ob ihr euch richtig entscheidet. Sondern er ladet die ein mit der vollen Konsequenz der Kraft des Evangeliums. Dass es aber in der Seelsorge auch mal wichtig ist, an diese Momente zu erinnern und dass die auch angewandt werden, das, glaube ich, ist doch wieder dann auch anwendbar. Auch auf dem Beispiel, das Jesus getan hatte. Denn einem Menschen ein Hindernis zu sein für das Reich Gottes, hat Jesus gesagt, das ist besser, du wärst nie geboren. Das finde ich auch immer ein sehr ernstes Wort. Dass wir jetzt von der anderen Seite aber sagen, wir müssen unbedingt das so und so in der Gemeinde haben, sonst werden die Menschen nicht kommen. Und dann, wir machen den Hindernisse. Und da, finde ich, entspannt uns dieses Wort auch zum Teil, dass wir nicht immer nur auf Momente warten oder mit Momenten rechnen. Wenn wir das und das nicht tun, dann werden die Menschen nicht kommen. Und wenn wir das so nicht machen, dann werden die auch nicht kommen. Wir müssen sozusagen die günstigsten Bedingungen schaffen, sonst kommt keiner zum Glauben. Das entspannt uns ein bisschen. So ist es nicht. nicht bewusst Hindernisse machen. Das ist ein ganz klares Wort. Aber auch zu wissen, der Mensch, dem kann man nicht nur alles ohne Hindernisse vorbereiten. Hier sagt Jesus zu diesem Menschen, bedenke einfach, was das bedeutet, wenn du mir nachfolgst. Das ist mein Leben und damit musst du dann auch rechnen. Es bedeutet ja nicht, dass Jesus nirgendwo geschlafen hat, aber wie er sagt, er deutet darauf hin, dass er hier nichts in diese Welt gesammelt hat. Hat noch jemand einen Gedanken dazu? Haben wir das vielleicht irgendwie erfahren im Leben, erlebt, dass uns die Kosten der Nachfolge auf einmal bewusst wurden und dass es einen geistlichen Kampf gegeben hat dadurch? Das bringt ja Wachstum. Matthäus nimmt hier die zweite Situation, jetzt einer von den Jüngern. Wir lesen uns den Text weiter. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Folge mir nach. Die Tage sprach ich mit einem jungen Mann, der hat das mehrmals sehr überzeugt betont, dass es für ihn in seinem Glaubensleben einen großen Unterschied ausgemacht hat, die Zeit, als er nur geglaubt hat und dass er angefangen hat, nachzufolgen. Verstehen wir das? Können wir dem auch bejahen? Ist das ein Unterschied? Glauben und nachfolgen? So einfach von unserer Wahrnehmung. In dem Moment sind wir auch nicht weiter darauf eingegangen. Bei einer Gelegenheit will ich das gerne machen. Ich glaube, es ist für uns jetzt, heute, das, was wir in diese Worte reinlegen, ist das ein Unterschied. Glauben und nachfolgen. Im biblischen Sprachgebrauch, das, was die Aposteln gepredigt haben, wie sie diese Worte genutzt haben, wie die zu der Zeit der Apostel verwendet haben, gab es da keinen Unterschied. Ein Gläubiger war ein Nachfolger. Das war so vernetzt und verzahnt miteinander, die konnten diese Begriffe ganz frei wählen, ohne jetzt aufpassen zu müssen, wenn der ein bisschen ernster sein soll und mehr sich hingeben soll, dann muss er nachfolgen. So kann man auch nur glauben. So haben die nie gesprochen. So haben die diese Worte nicht verwendet. Und deswegen würde das auch, glaube ich, für uns gut sein, wir würden die zurück zur biblischen Wertung kommen und in dieses Wort Glaube das reinsetzen, was da rein gehört. Das ist ein volles Vertrauen, eine ganze Hingabe und das ist eine ganze Nachfolge. So haben die Apostel zumindest dieses Wort verstanden. Und deswegen können Sie ganz frei sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus. Sonst müsste ja der Zusatz immer noch wieder sofort kommen. Aber du musst auch nachfolgen. Das brauchten die nicht. Da war in diesem Wort Glaube die Lebendigkeit, die Ernsthaftigkeit, die Hingabe und die Nachfolge. Alles war da. Und hier sagt Jesus zu diesem Jünger, er hat eine Bitte, dass er seinen Vater begraben möchte. Hier gibt es natürlich eine Frage, was ist damit gemeint? So würde das bedeuten, da ist jetzt gerade der Vater gestorben und er darf jetzt nicht zur Beerdigung gehen. Weil wenn du dich für mich entscheidest, dann bist du hier bei mir, dann ist es egal, was zu Hause passiert. So, alle Kenner der orientalischen Sprache sind sich da ziemlich einig, dass es eine Redewendung ist. Und diese Redewendung besagt, dass es die Pflichten der Eltern gegenüber grundsätzlich sind, was hier gemeint ist. Lass zuerst meinen Vater oder lass mich meinen Vater erst begraben, bedeutet, dass er da gegenüber seine Eltern Pflichten hat und die muss er erst erfüllen. Das heißt, die müssen versorgt werden, die werden alt, wenn die erst gestorben sind. Das bedeutete nicht, dass der da an dem Tag gestorben war, sondern es bedeutete, dass es eine Pflicht meinen Eltern gegenüber, ich muss die versorgen, ich muss für die da sein, bis die aus diesem Leben gehen. So schreibt ein Missionar, dass er von einem Gespräch mit einem befreundeten reichen jungen Türken Folgendes berichtete. Als er dem jungen Mann geraten habe, nach der Beendigung seiner Ausbildung eine Europareise zu machen, um danach seinen Horizont noch mehr zu erweitern, habe der junge Mann geantwortet, als erstes muss ich zunächst meinen Vater begraben. Der Missionar gab sein Mitgefühl und seine Trauer darüber Ausdruck, dass der junge Mann seinen Vater verloren habe. Dann aber erklärte ihm der junge Mann, dass sein Vater durchaus noch am Leben sei. Er habe mit seinen Worten nur sagen wollen, dass er zunächst einmal alle seine Pflichten den Eltern und den Verwandten gegenüber erfüllen müsse, ehe er so eine Reise beginnt. So, das ist auch heute, sagt man, noch ein üblicher Ausdruck. Erst den Vater begraben bedeutet, ich habe dann noch familiäre Pflichten. Und deswegen ist das, was Jesus hier sagt, wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass es noch gar nicht jetzt dran war, die Beerdigung, sondern dass es grundsätzlich eine Haltung war zu seinen familiären Pflichten. Die Schwierigkeit finde ich aber trotzdem bei diesem Text in dem, dass Jesus selbst die Gesellschaft seiner Zeit, das Übertreten des vierten Gebots sehr hart zur Last gelegt hat. Mit diesem Korban, das war ja das vierte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und das haben sie, sagt Jesus, ihr habt das jetzt, seid das schön aus dem Weg gegangen, dass ihr gesagt habt, das, was ich denen schuldig bin, das gebe ich Gott. Ja, was ich den Eltern schuldig bin, das werde ich Gott weihen. Und Gott ist größer als der Mensch und damit sind wir hier pflichtenfrei. Jesus sagt, das ist nicht richtig. Da habt ihr ein Gebot Gottes einfach umgewandelt, außer Kraft gesetzt, es verdreht, es menschlich gemacht. Deswegen sollen wir uns hier fragen, was sagt Jesus hier dann? War das nur für diesen einen Jünger? Ist das die grundsätzliche Haltung? Wenn wir die radikalen Aussagen von Jesus in anderen Stellen dazu nehmen, dann glaube ich schon, dass er genau das sagen will. Es ist eine Bindung, die wichtiger ist als alles andere in dieser Welt. Es kann nichts wichtiger sein, als wenn du dich mit mir verbindest, wenn du mein Jünger wirst, dann muss dir alles andere sich darauf ausrichten. Nichts darf davor kommen. Weil in den einzelnen anderen Momenten hat er das direkt so erwähnt, dass es nicht Kinder sind, nicht die Frau, nicht die Eltern. So diese engste Bindungen, die wir haben. Es ist nicht das Evangelium, dass es gegen die Menschen ist. Das kennen wir doch von Jesus zu Genüge, dass er das war, der die Männer und Frauen so verpflichtet hatte, sich einander zu binden. Und dass es keinen Grund gibt, dem anderen zu verlassen. Aber in der Wertung her, in der Abhängigkeit, das, was Petrus mal zu den Schriftgelehrten sagte, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. So, da dürfen wir natürlich nicht Gebote Gottes gegeneinander ausspielen, aber von der Wertung her ist das, was Jesus gehört, einfach, das kann man nicht jetzt sich an alle anderen richten. Ich verstehe die Menschen, wenn jetzt ein Ehepaar sagt, ich würde mir ja schon mich der Gemeinde anschließen und auch, ich komme auch gerne zum Gottesdienst, aber mein Mann kommt noch nicht, dann mache ich das nicht. Ich kann mich die Worte noch erinnern, Bruder Peter, zu den Menschen in diesem Falle immer gesagt hat, das darfst du niemals machen. Dass irgendwas dich zurückhält, zu Jesus zu kommen. Das hat oberste Priorität, wie es dann auch passiert. Du kannst dadurch mehr Liebe bekommen zu deinem Mann, du kannst ihm noch mehr untertan sein, du kannst ihm noch mehr dienen, im Falle, wenn es ein Ehepaar ist. Aber jetzt das als ein Grund zu haben im Leben, das gerade, glaube ich, will Jesus sie sagen. Da musst du die ganze Tragweite dieser ganzen Zusammenhänge verstehen. Das gibt es niemals, dass da irgendetwas wichtiger wäre, es sich lohnen würde oder es so richtig wäre. Die Toten, ihre Toten begraben. Ist vielleicht mehr eine Redewendung, als wenn jetzt, wenn wir das jetzt so anwenden wollen, wer sind die Toten und wer sind die Toten? Wenn wir das als Redewendung verstehen, dann glaube ich, ist das deutlich genug, dass es die Welt ist und alles, was in dieser Welt ist, ist vergänglich, ist endlich. Es ist tot. Und dieses Tote darf nicht unser Leben bestimmen. Das darf nicht unsere Entscheidungen sein. Das ist alles vergänglich. Es ist alles nur zeitlich. Es ist alles sterblich. Deswegen in diesen Momenten, glaube ich, hat Jesus das auch genutzt, um der ganzen Nachwelt, uns heute, etwas zu geben, das es herausfordernd ist. Und wenn ich diese Worte lese, dann frage ich mich auch, ich weiß es gar nicht, wenn es auf einmal schwierige Situationen geben würde, werde ich das so dann richtig entscheiden können? Ich hoffe es. Es ist einfach herausfordernd. Es ist menschlich nicht möglich, denke ich. So hat das Evangelium uns das offenbart. Was den Menschen unmöglich war, das tat Gott. Und das ist unsere Hoffnung. Und deswegen merken wir, wie wichtig Jesus ist. Und das sagt er hier in diesen sehr ernsten Worten. Wir werden schließen damit. Amen. Ich werde noch beten. Sei Jesus Christus. Du hast uns Worte geschenkt des ewigen Lebens, die lebendig sind, die wirksam sind, die unser Menschenleben herausfordern bis in die Grenze, dass wir sagen können, Herr, ich kann das nicht. Aber dann kommst du und holst den Petrus raus, wenn er singt. Dann stillt sich der Sturm, wenn du es sagst. Und so lernen wir, immer wieder neu zu vertrauen, deine Stimme zu erkennen. Und danke für diese Einladung, für deine Zuwendung zu uns Menschen, dass wir hier die Stimme des guten Hirten hören, der uns ruft und einladet und den Ernst der Lage so vor Augen hält. Amen. Ich wünsche allen noch einen guten Abend.